Ich habe von Christen gehört und kenne es auch selbst aus meiner eigenen Erfahrung, dass das Alte Testament so eher ein bisschen gemieden wird. Ja, ich kenne es auch selber. Es ist manchmal schwierig, wenn man morgens in der stillen Zeit was lesen möchte, dass man dann etwas gerne für den Tag haben möchte, dass man das gerne verstehen möchte und dass man dann auch gestärkt wird. Und dann, wenn man das Alte Testament dann aufschlägt und dann vielleicht sogar auf einen Rachepsalm stößt, dann ist es wahrscheinlich schwierig, dann für jemanden dann aus dem Rachepsalm was Geistliches, Stärkendes für den Tag mitzunehmen. Oder wenn man irgendwie auf die Propheten stößt. Ja, manchmal sind prophetische Aussagen manchmal schwer einzuordnen und man weiß nicht genau, ja, wie soll ich das verstehen? Was kann ich daraus für mein Leben mitnehmen? Und deswegen nehmen dann viele nun das Neue Testament. Und dann, wenn man so die Bibel aufschlägt, ich habe mal hier, das ist das Neue Testament, das ist das Alte Testament, dann hat man hier drei Viertel der Bibel, hat man dann gar nicht. Ja. Und da geht schon ein großer Segen verloren. Es gibt auch viele Prediger, die predigen auch in der Regel gerne aus dem Neuen Testament und eher weniger aus dem Alten Testament. Und dann gibt es wiederum Prediger, die predigen sehr viel oder ausschließlich nur aus dem Alten Testament. Und vor allem, wann habt ihr denn das letzte Mal eine Predigt über das mosaische Gesetz gehört? Ja, also man nimmt erstmal aus dem Buch der Könige, was aus dem Psalmen und so, oder so weiter, aber aus dem mosaischen Gesetz eher weniger. Aber das mosaische Gesetz ist doch auch das Wort Gottes. Und es scheint irgendwie so eine Frage sein, ja, ist es überhaupt noch relevant für uns, das mosaische Gesetz? Josh, kannst du die Präsentation bitte starten? Und da ist doch irgendwo ein Spannungsverhältnis, wo dann manche Prediger sagen, ja gut, das mosaische Gesetz, ja, also das mosaische Gesetz ist ein Teil vom Alten Testament. Also das mosaische Gesetz, das, was Gott dem Mose am Berg Sinai gegeben hat, das ist für uns nicht mehr relevant, schauen wir es gar nicht mal mehr an. Aber irgendwie scheint es doch relevant zu sein. Ja, weil wir müssen erstmal schauen, was sagt denn die Bibel dazu? Ist es wirklich so, dass das mosaische Gesetz für uns gar nicht mehr relevant ist? Und wir sollen da nicht hören, was wir im Internet über bestimmte Prediger hören oder sowas, sondern wir müssen ins Wort Gottes reinschauen und gucken, was sagt das Wort Gottes über das Gesetz. So, dann muss ich kurz gucken. So, das war eins zu viel. Na, zurück geht nicht. Kannst du mal eins vormachen, Josh? Irgendwie scheint es dann. Genau, die 10 Gebote. Wenn ich euch frage, ja, sind denn die 10 Gebote für uns relevant, dann würden die meisten sagen, ja, die 10 Gebote, die halten wir. Ja, und gucken wir uns mal an, was sind denn überhaupt die 10 Gebote? Die sind Gebote, die Mose am Berg Sinai bekommen hat, die auch Teil vom mosaischen Gesetz sind. Also wenn wir das erste, zweite und dritte Gebot mal anschauen, dann würde doch jeder von uns sagen, ja, das ist immer noch gültig für uns. Wo da steht, wir sollen keine anderen Götter haben, wir sollen uns kein Bildnis machen, wir sollen Gottes Namen nicht missbrauchen, würde alle von uns ja sagen, ja, das ist immer noch gültig für uns. Das vierte Gebot, das überspringe ich mal, aber mache mal im fünften weiter und sage, wir gucken mal bei Vater und Mutter ehren, müssen wir auch sagen, ja, gilt immer noch für heute, ja. Du sollst nicht töten, gilt auch noch. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis reden und auch nicht begehren. Ja, wir würden das alles sagen, so wie das da steht, gilt es für uns. Aber jetzt kommt ein Punkt, und zwar der vierte. Wie ist das mit dem Sabbat? Ja, da steht auch sogar direkt nach den Geboten, die direkt den Herrn betreffen, kommt der Sabbat. Und das mosaische Gesetz sagt über den Sabbat, du sollst da keine Arbeit machen. Also keine Arbeit verrichten. Du sollst nicht mal ein Feuer machen, also zum Heizen oder zum Kochen. Du sollst auch kein Essen machen am Sabbat, sondern wenn du Essen machen möchtest, dann musstest du es am Tag davor machen. Du sollst auch deinen Wohnort nicht verlassen. Sogar das darfst du nicht, den Wohnort verlassen am Sabbat. Das sehen wir auch, das hat der Herr dem Mose direkt so gesagt in 2. Mose 16, Vers 9. Also Alle diejenigen, die nicht in Engelsbrand wohnen und hierher gefahren sind, die hätten jetzt gegen dieses Gebot verstoßen und hätten sich jetzt schuldig gemacht. Nur die Engelsbrander, die haben sich nicht schuldig gemacht in dem Punkt. Ja? Also haben wir uns auch in dem Punkt schuldig gemacht. Ich habe mich auch in dem Punkt schuldig gemacht, aus Neuenbürke her. Ich habe meinen Wohnort verlassen. Wir sollen keine Geschäfte machen. Auch ein großer Punkt. Ja? Viele von uns oder einige von uns gehen vielleicht Sonntagmorgens zum Bäcker und kaufen da was. Ja? Oder gehen an die Tankstelle, tanken. Oder sonntags kochen sie oder backen sie für die Familie das Sonntagsessen oder auch für Kaffee und Kuchen backen sie was. Also hier sehen wir ganz klar, wir verstoßen gegen das vierte Gebot. Und zwar so, wie der Herr es auch dem Mose gegeben hat, so halten wir uns nicht dran. Und es ist die Frage, ja, Moment mal, betreiben wir jetzt Rosinenpickerei? Machen wir das und das und das Gebot gilt für uns, aber das Gebot gilt nicht mehr für uns. Und dann fängt man an, so durcheinander zu kommen. Ja? Können wir einfach sagen, die und die und die Gebote gelten für uns, aber die anderen Gebote gelten nicht für uns? Was sagt denn die Bibel dazu? Und manche sind da total verwirrt und manche fragen, ja, wo ist denn die Grenze? Was darf ich aus dem mosaischen Gesetz halten und was ist nicht mehr für mich relevant? Ja? Und wir finden auch sogar im Neuen Testament, finden wir Bibelstellen, gucken wir, ob das kommt, eins zurück, ja. Im Neuen Testament finden wir Bibelstellen, die uns vielleicht sogar noch motivieren, das mosaische Gesetz komplett zu halten, ja. Da sagt zum Beispiel Jesus in Matthäus 5, 17 bis 19, ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Ja? Und dann kann auch einer auf die Idee kommen, ja, Moment mal, Jesus sagt es doch, warum sagen wir dann, das Gesetz gilt nicht mehr, wenn Jesus gesagt hat, er ist gekommen, um zu erfüllen. Und dann wissen wir doch, Jesus ist unser Vorbild. Und wenn Jesus unser Vorbild ist und nach dem mosaischen Gesetz gelebt hat, warum leben wir dann nicht danach? Und wir sehen auch in Matthäus 23, da sagt der Herr Jesus den Jüngern, sie sollen tun und halten, was die Pharisäer sagen. Ja, das ist auch nochmal ein Knackpunkt. Ich werde euch nachher, diejenigen, die Interesse haben, werde ich nachher die Präsentation auch zur Verfügung stellen. Ihr seht, das sind viele Bibelstellen. Wer sich nicht so viele Notizen machen möchte, der kann sie dann nachher bei mir anfordern. Ich kann sie dann digital schicken oder auch ausdrucken. Dann könnt ihr das auch noch in Papierform haben oder digital. Ja, kommt einfach nachher auf mich zu. Wichtig ist, dass ihr das auch prüft. Ja. Zu Hause, wenn ihr das dann habt, dann könnt ihr euch alles schön in Ruhe nochmal angucken und mir dann vielleicht noch eine kleine Korrektur-Mail schreiben oder so. Ja. Aber wie gesagt, ich habe das mal alles zusammengetragen. Werde euch das auch noch zur Verfügung stellen, wer möchte. Also nochmal, der Jesus hat auch gesagt, dass die Jünger sollen tun und halten, was die Pharisäer sagen. Weil wenn man dann diese Stelle nimmt, dann kann man auch sagen, ja, also muss ich dann doch das mosaische Gesetz halten. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass die Apostel am Sabbat in die Synagoge gegangen sind. Ja, sind sie denn nicht vom Gesetz befreit? Müssen sie jetzt, warum gehen sie denn jetzt auf einmal in die Synagoge? Oder wir erinnern uns an die Geschichte von Petrus, wo der Petrus auf dem Dach war, um zu beten, und auf einmal kommt dieses Tuch herunter. Ja, er sieht eine Vision mit einem Tuch, mit lauter unreinen Tieren, und der Herr sagt zu ihm, schlacht und esse. Weil der hatte Hunger, der Petrus, das Essen wurde gerade zubereitet. Und der Petrus weigert sich, sagt, nein, ich werde nichts Unreines essen. Ja, und das sieht er dreimal und jedes Mal weigert sich der Petrus, Unreines zu essen. Also Dinge, die im mosaischen Gesetz als unrein galten, hat er sich geweigert. Und hätte er die Vision nicht bekommen vom Herrn und hätte der Herr ihm nicht gesagt, es werden gleich Leute zu dir kommen, geh mit ihnen mit. Er wäre nicht zu den Heiden gegangen, zu dem Cornelius, und hätte ihm das Evangelium gebracht. Als er Petrus nachher beim Cornelius war, da hat er sich sogar entschuldigt, dass er da ist. Ja, irgendwie war das für ihn ein ganz komisches Gefühl, dass er auf einmal zu den Heiden geht und jetzt ihnen das Evangelium bringt. Der Petrus, der hatte auch dieses alte Denken nach dem mosaischen Gesetz. Und das sind so diese Stolpersteine, über die man fällt, wenn man die Bibel liest und dann diese Stellen liest und dann auf einmal stehen und sagt, Moment mal, da stimmt doch irgendwas nicht. Und um das richtig einzuordnen, ja, was aus dem mosaischen Gesetz für uns gilt und was nicht, müssen wir uns erstmal anschauen, was ist denn das mosaische Gesetz? So. Das mosaische Gesetz hat Mose am Berg Sinai bekommen oder auch am Berg Horeb. Ja, Berg Horeb und Berg Sinai, die sind identisch, der Name ist gleich. Und in 2. Mose 34, Vers 27, da sagt der Herr zu Mose, und der Herr sprach zu Mose, schreib dir diese Worte auf, denn aufgrund dieser Worte habe ich mit dir und mit Israel einen Bund geschlossen. Der Bund also gilt für Mose, wurde mit Mose und mit Israel geschlossen. Und dann hat der Herr dem Mose angefangen, Gebote und auch Verbote zu geben. Ich habe mal auf der Homepage vom Talmud nachgeschaut, wie viele Gebote und Verbote es gibt. Und ich habe einfach mal die Zahl genommen von einem Rabbi, der das dann hier veröffentlicht hat. Ich habe auch gemerkt, es gibt unterschiedliche Zählweisen. Aber darum soll es nicht gehen. Der Rabbi ist auf 613 Gesetze gekommen. Es gibt 248 Gebote, also Gebote, die die Priester betreffen. Was dürfen die Priester? Wie müssen sie sich anziehen? Wie ist der Ablauf dann während eines Gottesdienstes? Es gibt Gebote zu Feste, also welche Feste sollen wie gefeiert werden? Es gibt Speisegebote, Opfergebote und so weiter. Ja? Und dann gibt es noch 365 Verbote. Und als ich die Zahl sah, muss ich ein bisschen schmunzeln. Ja, da könnte man eigentlich einen schönen Kalender draus machen, jeden Tag ein Verbot. Ja? Aber in diesen Verboten, das betrifft Götzendienst, also was man nicht darf, also dass man sich auch nicht an Menschen versündigen darf, das Thema Ehe, Autoritäten, ja, das alles gibt es dann auch noch diese Verbote. Und wir sehen, das sind ganz schön viele Gesetze, an die dann die Israeliten, an die sich Mose auch halten musste. Und dieser Bund, den der Herr mit ihnen geschlossen hat, der hat auch ein Bundeszeichen bekommen. Ja, jeder Bund, den der Herr geschlossen hat mit den Menschen, der hat auch ein Bundeszeichen bekommen. Zum Beispiel der Bund, den der Herr mit der Erde geschlossen hat, mit Noah. Ja, das gilt für die ganze Erde. Als Bundeszeichen gibt es den Regenbogen. Und das Bundeszeichen für den Sabbat. Nochmal jetzt weiter. Das war das Bundeszeichen für den Sinai-Bund, das war der Sabbat. Ja? Lesen wir mal hier in 2. Mose 31, 16 bis 17. Darum sollen die Israeliten den Sabbat halten, dass sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten als ewigen Bund. Es ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Israeliten. Also, jetzt, wenn man auch das liest, dann denkt man, ja, Gott hat gesagt, der Bund ist ewig. Und der Sabbat ist ein ewiges Zeichen. Wie können wir dann als Menschen sagen, das müssen wir nicht mehr halten, wenn Gott doch gesagt hat, er ist ewig. Und in 1. Mose 17, Vers 13 steht dann, als der Bund mit Abraham hat auch ein Bundeszeichen bekommen, das auch relevant ist für die Juden. Beschnitten soll werden alles Gesinde, was dir im Hause geboren oder was gekauft ist. Und so soll mein Bund an eurem Fleisch zu einem ewigen Bund werden. Ja? Also auch das, sagt der Herr, ist ein ewiger Bund. Und ewig bedeutet ja für mich erstmal, es hört nicht auf. Ja? Hat Ewigkeitscharakter. Und dann kommen auch manche Christen auf die Idee und sagen, ja, wenn ich das lese, dann sagt doch der Herr, der ist ewig und dann muss ich mich doch auch an diese Sachen halten. Aber warum hat es denn aufgehört? Warum können wir sagen, laut der Schrift, dass diese Sachen, die Ewigkeitscharakter haben, dass die nicht mehr gültig sind? Nochmal zurück. Erstmal müssen wir festhalten, dass Israel den Bund gebrochen hat. Ja? Wir lesen in Jeremia 31, Vers 31 bis 34. Da war Jeremia Prophet, circa 600 vor Christus. Da sagt Jeremia: Siehe, es kommt die Zeit, so spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Also wir müssen auch wissen, Israel wurde gespalten, nachdem Salomo gestorben ist, kam sein Sohn Rehabeam an die Macht. Und unter Rehabeam kam es dann zur Spaltung zwischen Nordreich Israel und Südreich Juda. Rehabeam wurde dann König von Juda, vom Südreich, und Jerobeam wurde dann König vom Nordreich, von Israel. Und hier sagt der Herr, er möchte mit beiden Stämmen, ja, möchte er einen neuen Bund schließen. Vers 32. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben. Ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Israel hat also den Bund gebrochen. Ja? Und deswegen hat der Herr auch gesagt, er will einen neuen Bund mit ihnen schließen. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Also der Herr möchte das Gesetz in dem neuen Bund nicht mehr sie praktisch das befolgen lassen. Ja, die Israeliten, die haben eine Verheißung bekommen: Wenn ihr euch an diese Gesetze hält, dann bekommt ihr Segen. Wenn ihr euch nicht an diese Gesetze hält, dann bekommt ihr eine Strafe. Ja? Und diese Gesetze sollen dann in ihre Herzen, also in ihr Innerstes, in ihr Gewissen reingeschrieben werden und aber auch in ihren Verstand. Ja? Das ist so der Charakter des neuen Bundes. Und Jesaja, Vers 24, Vers 5 steht: Denn sie haben die Gesetze übertreten, die Ordnungen überschritten, den ewigen Bund ungültig gemacht. Hier sehen wir, Israel hat den Bund gebrochen. Israel hat, wie bei Hosea, ja, der eine Prostituierte heiraten musste, den Bund gebrochen. Der Herr hat dem Volk Israel das veranschaulichen müssen, wie sie sich verhalten. Er wollte ihnen zeigen: Schaut mal, so nehme ich das wahr. Und dann hat er zu Hosea gesagt: Du sollst eine Prostituierte heiraten. Und der Mann, der tut mir leid, ja, was er dann durchmachen musste. Er hat Gefühle investiert, er hat Zeit investiert in Beziehungsarbeit und so weiter. Und er musste immer wieder die Erfahrung machen, dass ihn immer wieder hintergangen hat. Immer wieder. Und das hat ihn bestimmt so zerrissen und so geschmerzt, dass selbst dann die Israeliten das gesehen haben, wie er darunter leidet. Und das wollte der Herr dem Volk zeigen, wie der Herr selbst darunter leidet, und wollte dann das Volk Israel dadurch zurückführen zum Herrn. Hat aber nicht funktioniert. Und so wie die Frau oft den Bund, also den Ehebund gebrochen hat mit Hosea, so hat auch Israel oft den Bund gebrochen mit dem Herrn. Das war nicht nur einmal, ja. Wenn wir das Buch der Könige und die Bücher der Könige und Chronike durchlesen, dann lesen wir, wie oft sie das Volk Israel vom Herrn abgewendet hat, wie oft sie den Bund gebrochen haben. Und irgendwann mal war es dem Herrn auch genug. Er hat gesagt: Jetzt reicht es, ja. Ich mache das nicht mehr. Und er hat dann Sacharja auch noch eine Verheißung etwas gesagt. Und zwar, dass der Herr jetzt auch die Scheidung einreicht, im Prinzip. Ja. Hosea konnte aufgrund des ständigen Ehebruches seiner Frau, konnte er die Scheidung einreichen. Und jetzt macht es auch der Herr mit Israel in Sacharja 11, 10 bis 13. Da steht: Da nahm ich meinen Stab Huld und zerbrach ihn, um meinen Bund aufzuheben, den ich mit allen Völkern geschlossen hatte. Und hier bin ich erstmal stehen geblieben und habe mir zwei Wörter angeschaut, die besonders wichtig sind. Und zwar steht hier das Wort aufheben. Ja, er will den Bund aufheben. Und dann habe ich mir das auch im Urtext angeschaut. Was ist denn, sieht man das? Ah ja. Wie aufzuheben. Ja, da habe ich so ein Sternchen gemacht, habe geschaut, was ist das, wie heißt es im Hebräischen? Und im Hebräischen ist es hier das Wort Preresh-Resh, für denjenigen, den es interessiert. Ja? Aber die Bedeutung für dieses Wort ist viel wichtiger. In dem Bibellexikon, da steht, dass es das Wort lösen, aufgeben oder brechen eines Bundes bedeutet. Ja? Also dieser Bund, der wurde nicht nur aufgehoben, wie wir heute oder in unserer heutigen Zeit vielleicht so Corona-Regeln aufheben und dann sie wieder einsetzen oder so. Ja? So ein Aufheben ist nicht gemeint, sondern ein richtiger Bruch mit diesem Bund. Und dann bin ich auch noch stehen geblieben bei dem Wort Völkern. Hat denn der Herr mit allen Völkern diesen Bund geschlossen? Und dann habe ich erstmal bin ich stehen geblieben, habe geguckt, ja, was steht denn auch da im Urtext und was bedeutet das? Und da bin ich auf eine interessante Sache gestoßen. Und zwar gibt es zwei Wörter für Völker. Im Hebräischen, ja, gibt es einmal das Wort Am und das Wort Goy. Und hier an dieser Stelle steht das Wort Am. Und das Wort Am ist ein Begriff für das Volk aus der Innenansicht heraus. Ja, das heißt, der Prophet schaut von der Innenperspektive auf die Völker, auf das eigene Volk. Ja? Und dann macht es dann auch Sinn. Hier steht nicht Goy, und Goy würde dann bedeuten die Völker, die auf der Erde sind, also die externen Völker. Aber hier stehen die internen Völker, also die Israeliten ist damit gemeint. Ja? Also, dieses Wort wird benutzt, wenn man vom eigenen Volk spricht. Ja? Fremde Völker sind Goy. Und hier steht das Wort Am fürs eigene Volk, also die eigenen Völker. Und es ist mal interessant. Also Jesus oder der Herr sagt, er wird mit Israel diesen Bund brechen. Und es ist so super interessant, was auch danach kam. Verse 11 bis 13, das passt so gut. Als er nun an eben jedem Tage aufgehoben war, da erkannten die Schafhändler, die mich scharf beobachteten, dass es ein Wort des Herrn war. Als ich zu ihnen sagte, wenn es euch gut scheint, so gebt mir meinen Lohn, wo nicht, so lasst es bleiben. Als sie mir nun 30 Silberstücke als meinen Lohn dargewogen hatten, gebot mir der Herr, wirf ihn in den Tempelschatz den kostbaren Preis, dessen ich von ihnen wert geachtet worden bin. Da nahm ich die 30 Silberstücke und warf sie im Hause des Herrn in den Tempelschatz. Das ist die Parallele zum Verrat von Judas. Und interessant ist, in Vers 11, als er nun, der Bund, an eben jenem Tag aufgehoben wurde, ja, wir wissen, dass an dem Tag, als Jesus verraten wurde, als er in Handschellen abgeführt wurde, dass er auch an dem Tag wurde auch gekreuzigt und hat am Kreuz auch den neuen Bund eingeläutet. Das fand ich sehr interessant, wie der Herr schon damals zur Zeit von Zacharia diesen Ablauf schon gesehen hat. Wie er schon gesehen hat, wie der Judas ihn verraten wird, zu welchem Preis Judas ihn verraten wird. Und was da auch passiert. Also an dem Tag wird der Bund gebrochen und am gleichen Tag wird dann auch ein neuer Bund aufgerichtet. Aber irgendwie ist es doch auch so, dass die ganzen Bünde nur mit Israel geschlossen wurden. Ja, wo sind denn wir Heiden? Wie kommen wir Heiden jetzt überhaupt in diese Heilsgeschichte rein? Wir sehen hier im alten Bund, ja, da galt für uns Heiden Folgendes und für Israel Folgendes. Für Israel lesen wir in Römer 9, Vers 4. Sie sind ja doch Israeliten, denen der Sohn es stand und die Herrlichkeit Gottes, die Bündnisse und die Gesetzgebung, der Gottesdienst und die Verheißung zuteil geworden sind. Also herrlich, ja. Also Israel gehört Gottes Verheißungen. Und wer nicht in diesen Verheißungen drin ist, der ist verloren. Und genauso verloren wie auch die Heiden damals bezüglich des alten Bundes. In Epheser 2, Vers 12, da schreibt dann auch Paulus, dass ihr in jener Zeit fern von Christus gestanden habt, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und ohne Anteil an den Bündnissen der Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Also jeder, der nicht in dieser Verheißung, der nicht Teil dieser Verheißung war, so wie die Heiden, der ist verloren gegangen. Ich möchte auch jetzt nicht drüber reden, wie das dann ist, ob das jetzt gerecht ist oder nicht, wie der Herr dann zu den Heiden doch geredet hat oder nicht. Wichtig ist, dass die Verheißungen, die Bündnisse, dass die alle Israel gegolten haben und nicht den Heiden. Und jetzt gibt es einen Schnitt. Jetzt kommen die Heiden doch rein. Jetzt lesen wir in der Bibel an einigen Stellen, wie jetzt wir Heiden auch noch Teil dieser Verheißung sein können. In Epheser 3, Vers 6, da schreibt Paulus, dass nämlich die Heiden Miterben und Miteinverleibte und Mitgenossen der Verheißung in Christus sind durch die Heilsbotschaft. Also hier steht, dass die Heiden auf einmal mit den Israeliten Miteinverleibte sind, Mitgenossen. Also es ist eine Einheit, aber welche Einheit? Die Einheit in Christus. Ja, also es gibt keine physische Einheit, dass wir jetzt, wenn wir an Jesus gläubig werden, dass wir jetzt auf einmal automatisch jetzt auch Juden werden, sondern wir sind geistliche Juden. Also ein geistliches Israel bilden wir mit den Israeliten, die auch an Jesus gläubig geworden sind. Diese sind eine Einheit in Jesus Christus. Galater 3, Vers 28 und 29. Da gibt es nun nicht mehr Juden und Griechen, nicht mehr Knechte, nicht mehr Mann und Weib. Nein, ihr seid allesamt einer oder eine Einheit in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr damit ja Abrahams Nachkommenschaft, Erben gemäß der Verheißung. Also wenn wir an Jesus glauben und ihm angehören, dann sind wir auch damit Abrahams Nachkommen. Dann sind wir auch Teil von dieser Verheißung. Aber ich sage nur, Gott sei Dank sind wir nur geistliche Kinder von Abraham. Weil wenn ihr euch daran erinnert, was wir gelesen haben, was Abrahams Nachkommen machen mussten, die Beschneidung, dann hätten wir, wenn wir physisch Nachkommen gewesen wären von Abraham, dann hätten wir uns auch beschneiden lassen müssen, die Männer. Aber das müssen wir nicht mehr, weil wir dadurch, dass wir geistliche Nachkommen sind von Abraham, werden wir auch nur geistlich beschnitten im Herzen. Und das können wir auch in der Bibel lesen. Und in Römer 11, Vers 17, da schreibt der Apostel Paulus weiter, wenn nun aber einige von den Zweigen herausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft worden bist und dadurch Anteil an der Wurzel, die dem Ölbaum die Fettigkeit schafft, erhalten hast. Die Juden, die nicht an Jesus glauben, die werden ausgebrochen, die werden aus diesem edlen Ölbaum, werden sie ausgebrochen. Und wir als wilder Ölbaum werden dann auch ausgebrochen, aber wir werden in den edlen Ölbaum eingepfropft und werden dadurch auch Teil der Verheißung und Teil von dem Saft und so weiter, der dann in diesem Ölbaum fließt. Das ist dann unsere Verheißung. In Christus werden wir dann in diesen edlen Ölbaum, kommen wir mit rein. Und diejenigen, die nicht in Christus sind, die nicht an Jesus glauben, ihn als Herrn annehmen, die werden ausgebrochen. Und sogar die Juden. Die Juden, die auch heute nicht glauben an Jesus, die ihn nicht annehmen, die werden ausgebrochen. Die sind nicht Teil der Verheißung. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Juden auch das Evangelium bekommen, dass sie auch wieder zurückkommen, das schreibt auch der Paulus, dass wenn sie dann wieder zum Glauben kommen, dass dann die edlen Ölzweige wieder eingepfropft werden können. Ja? Aber wir und Israel, die Gläubigen in Jesus, wir sind eine Einheit und das macht uns Mut. Sonst wären wir umsonst hier, wenn wir nicht Teil dieser Verheißung gewesen wären. Ja? Und das ist die interessante Frage. Ja, und wie kommt denn jetzt der neue Bund zustande? Wie hat denn Jesus den neuen Bund geschlossen? So. Jetzt. Wir lesen in Johannes 1, Vers 14, dass Jesus das fleischgewordene Wort Gottes ist. Da steht, und das Wort wurde Fleisch und wohnte mitten unter uns. Also Jesus ist das Wort Gottes, das personifiziert wurde als Mensch. Ja? Im Fleisch ist das Wort Gottes Realität geworden. Wir lesen weiter, haben wir auch in Sacharja gelesen, dass der alte Bund beendet wird, dass der alte Bund gebrochen wird an dem Tag, wo auch Judas ihn verraten wird. Und dann kommen wir wieder zum Abendmahl. Ja? Immer wieder kommen wir zurück zum Abendmahl, das letzte Mal Abendmahl. Jetzt bei dieser Predigt bin ich auch wieder aufs Abendmahl gestoßen. Ja? Das Abendmahl erinnert uns auch an diesen neuen Bund. Das fleischgewordene Wort Gottes wurde gebrochen. Und da denken wir daran, als wenn wir das Brot brechen. Da sagt der Herr Jesus, gemäß 1. Korinther 11, 23 und 24, der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen oder dahingegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Also wenn wir das Brot brechen, dann sagt der Herr Jesus, das ist das Wort, das dann auch gebrochen wurde. So diese Übertragung können wir machen. Also daran, das ist die Symbolik hinter dem Brot. Und das Blut, der Kelch in 1. Korinther 11, Vers 25, ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Also der Kelch symbolisiert den neuen Bund, den der Herr eingeläutet hat, den der Herr geschlossen hat mit dem Volk Israel, aber auch mit uns, mit dem geistlichen Israel. Und das ist das, was am Kreuz passiert ist. Am Kreuz hat der Herr Jesus den neuen Bund mit uns geschlossen. Und davor müssen wir wissen, war der Herr Jesus noch im alten Bund. Und ab dem Kreuz ging dann der neue Bund los. Der neue Bund geht nicht los mit dem Neuen Testament, mit dem Beginn des Neuen Testamentes, mit der Geburt Jesu, sondern der neue Bund geht los am Kreuz, als Jesus die Schuld getragen hat, als sein Leib gebrochen wurde, als sein Blut geflossen ist. Ja, da geht dann das Neue los. Ja, und wir lesen auch noch im Neuen Testament, dass auch dieser alte Bund gebrochen worden ist. Jetzt geht es einfach weiter. Ich habe nur 16 Folien, 17 Folien, es ist nicht mehr lang. Ihr merkt, es sind auch sehr viele Bibelstellen, aber mir ist es wichtig, dass ihr auch die Begründung habt, warum wir was glauben, ja, warum wir sagen, dass wir im neuen Bund sind und was für uns im neuen Bund gilt. Und warum es wichtig ist, dass wir verstehen, dass der alte Bund auch keine Gültigkeit mehr hat. In Hebräer 8, Vers 17, da steht, wenn nämlich jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so würde nicht die Möglichkeit, einen zweiten Bund zu schließen, gesucht werden. Denn ein Tadel spricht Gott gegen sie, die Israeliten, aus mit den Worten Jeremia 31, Vers 34, das zeige ich nicht nochmal, das ist dieser Abschnitt, wo der Herr dann sagt, ich will einen neuen Bund schließen und das in ihr Herz und ihren Sinn schreiben. Weiter in Vers 13, indem er hier von einem neuen Bund redet, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das geht dem Untergang entgegen. Also spätestens 70 nach Christus, als der Tempel zerstört wurde, wurde auch praktisch der komplette alte Bund zerstört, weil die meisten Gesetze im alten Bund oder sehr viele basieren darauf auf den Tempel. Und wenn der Tempel nicht mehr da ist, dann ist auch der alte Bund nicht mehr gültig. Also da können sie dann überhaupt nichts mehr machen. Ja? Die ganzen Opfer, die ganzen Feste und so weiter waren alles in Bezug auf den Tempel. Und wenn der nicht mehr da ist, ist für sie eigentlich eine Welt zusammengebrochen. In Römer 10, Vers 4 steht, denn dem Gesetz hat Christus ein Ende gemacht, damit jeder, der da glaubt, zur Gerechtigkeit gelange. Also wir müssen auch nicht mehr jetzt, also das Gesetz hat ein Ende. Und unsere Gerechtigkeit kommt jetzt nicht mehr dadurch, dass wir irgendwelche Gesetze halten, sondern indem wir an Jesus glauben. Dann werden wir Teil an seinen Verheißungen und Teil auch an seiner Gerechtigkeit. Und noch eine letzte Stelle, die zeigt, dass im Neuen Testament der alte Bund abgeschafft wurde. Mithin seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz gegenüber getötet worden, und zwar durch das Getötetwerden des Leibes Christi, um hinfort einem anderen, nämlich dem, der von den Toten auferweckt worden ist, als Eigentum anzugehören, damit wir nunmehr für Gott Frucht brächten. Also dem alten Gesetz gegenüber sind wir gestorben. Ja? Versuch doch mal, einem Toten irgendwie was zu sagen oder ihn irgendwie zu verurteilen, einen Toten. Das geht nicht. Ja? Das ist dem egal. Ja? Kannst mit dem machen, was du willst, der wird sich nicht rühren. Ja? Das bringt auch nichts. Ich musste da auch denken an zum Beispiel an Edward Snowden. Ja? Der Edward Snowden, der war Spion oder war im Geheimdienst der Amerikaner. Und hat dann Dinge veröffentlicht aus dem Geheimdienst. Und die auch sehr großen Schaden für USA angerichtet haben. Und was hat dann der Snowden gemacht? Er ist nach Russland geflüchtet. Ja? Und die Amerikaner, die wollten den Snowden haben. Ja? Die haben gesagt, wir wollen den Snowden haben, bitte rückt ihn raus. Und die Russen haben gesagt, nö. Ja? Und die Forderung, die USA an Russland gehabt haben, das hat keine Wirkung gehabt. Der Snowden hat praktisch den Machtbereich gewechselt. Und er war jetzt unter der Macht der Russen und nicht mehr unter der Macht der Amerikaner. Ja? Und so ähnlich ist es dann auch bei uns. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Russen jetzt das Gute sind. Ja? Aber dieser Wechsel des Machtbereiches, der eine Machtbereich hat nichts mehr zu melden in dem anderen Machtbereich. Und so ist es auch bei uns. Der alte Bund, der kann uns verklagen, der kann sagen, du hast den Sabbat nicht gehalten. Du hast dich nicht an die Speisegebote gehalten. Und dann sagen wir, ja, mir egal. Ja? Ich bin jetzt nicht mehr unter deinem Herrschaftsbereich, ich bin jetzt unter dem Herrschaftsbereich des Geistes. Und so als Ergänzung für diejenigen, die auch das nachschlagen wollen, zu Hause, für die weiteren Konkretisierung der Abschaffung, also was für uns auch nicht mehr gilt. Ja? Einmal der Sabbat. Steht in diesem Kolosser Römerbrief. Die Beschneidung gilt nicht mehr für uns in Galater. Die Speisegebote und Verbote, die gelten auch nicht mehr für uns konkret. Ja? Das wurde alles aufgegriffen, weil da kamen dann Judaisten in die Gemeinde und haben gesagt, ja, aber wenn ihr an Jesus glaubt, dann müsst ihr auch das und das und das sein, weil Jesus hat es doch auch gemacht. Dann müsst ihr das auch machen. Und dann wurden diese Gläubigen verwirrt und haben dann angefangen, auch in diesen alten Bund diese Sachen zu halten. Und ganz wichtig, das Jerusalemer Konzil. Da sind die Apostel zusammengekommen und haben gestritten. Ja, weil die einen Apostel, die haben gedacht, ja, wenn die Heiden zum Glauben kommen, dann müssen sie doch das mosaische Gesetz halten. Dann kam aber Petrus und der Paulus und haben gesagt, wir haben auch eine ganz andere Erfahrung gemacht. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Heiden den Heiligen Geist bekommen haben, obwohl sie gar nicht das mosaische Gesetz halten. Und dann steht in der Bibel, die haben heftig gestritten, bis dann der Jakobus aufgestanden ist und hat dann geschlichtet und hat dann gesagt, diesen Heiden wollen wir jetzt nicht das mosaische Gesetz aufbinden, sondern wollen ihnen nur vier Dinge auferlegen, und zwar, dass sie keinen Götzendienst, keine Unzucht, kein Fleisch von erstickten Tieren essen und auch kein Blut essen und trinken. Und da sind jetzt diejenigen, die Blutwurst mögen, haben jetzt ein Problem, ja. Besonders die Pfälzer und so weiter, wo die Blutwurst also auch weit verbreitet ist. Und ich habe mal einen Prediger gehört, der hat gesagt, ich esse trotzdem Blutwurst. Ja? Weil Jesus sagt auch, nicht das, was in den Menschen reingeht, verunreinigt, sondern das, was aus dem Menschen rausgeht. Ja? Aber das ist eine andere Diskussion. Also, jetzt ist die Frage, ja super, jetzt sind wir als ohne Gesetz oder wie? Ja, das alte Gesetz wurde abgeschafft, wir müssen uns da nicht mehr halten. Aber was gilt jetzt für uns? Und dann geht auch wieder so eine Unsicherheit los. was müssen wir jetzt halten? Und auch darauf gibt die Bibel eine Antwort. Wir sind jetzt unter dem Gesetz des Geistes. In Römer 8, Vers 2 steht, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ich lese mal die Stellen weiter durch. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt? Und in Jeremia 31, Vers 33, das ist der Bezug zum Alten Testament. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Wir müssen auch wissen, das Volk Israel, es war im alten Bund geistlich blind. Die hatten nicht den Heiligen Geist. Die haben immer jemanden gebraucht, der ihnen zeigt, was ist Gottes Wille, wie ist Gottes Charakter und wie sollt ihr leben. Das konnten die aus sich selber raus nicht machen. Ja? Wir als gläubig gewordene im neuen Bund, wir haben einen Riesenvorteil, und zwar, dass wir jetzt den Heiligen Geist haben. Und der Heilige Geist, er offenbart uns jetzt, wie ist Gott, was möchte Gott von uns? Ja, wie ist sein Charakter und wie sollen wir leben, damit wir ihm wohlgefällig leben? Das ist der große Unterschied. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes und wir sind der Tempel und in unserem Tempel, da herrscht das Gesetz des Geistes. Nicht mehr das Gesetz des Mose, sondern das Gesetz des Geistes. Und deswegen geht es dann auch weiter, dass wir einmal das Gesetz des Geistes haben, das uns jetzt, wo der Heilige Geist jetzt Kontakt mit uns aufnimmt und der Heilige Geist uns jetzt Dinge offenbart, wo die Juden damals nicht hatten. Und wir bekommen auch auf einmal eine neue Gesinnung. Und auch diese Gesinnung hatten die Juden damals nicht. In Römer 7, Vers 6 steht, jetzt aber sind wir vom Gesetz losgekommen, da wir dem, was uns in Banden hielt, gestorben sind, sodass wir nunmehr unseren Dienst im neuen Wesen des Geistes und nicht mehr im alten Wesen des Gesetzes, des Buchstabens leisten. In Galater 6, 4, Vers 6, weil ihr jetzt aber Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der da ruft, aber lieber Vater. Israel hatte diese Sohn-Beziehung gar nicht. Ja? Israel waren praktisch so vergleichbar mit Knechte. Die hatten die Gesetze, wenn sie sich an die Gesetze gehalten haben, wurden sie gesegnet, wie ich schon vorhin gesagt habe. Wenn sie sich nicht daran gehalten haben, wurden sie bestraft. Aber jetzt haben wir den Geist der Sohnschaft bekommen, ja? den Geist des Sohnes. Und jetzt geht es nicht mehr darum, was muss ich halten, was muss ich tun, damit ich dem Gesetz gegenüber richtig lebe, sondern wir fragen, es ist eine andere Frage, wir fragen, was muss ich tun, um Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben? Was muss ich denn tun, damit ich näher Kontakt zum Herrn Jesus habe? Ja? Weil nur der Geist, er sucht die Gemeinschaft mit dem Herrn. Er sucht, das aus dem Weg zu schaffen, was einen vom Herrn trennt. Und das ist auch unsere Gesinnung. Wir suchen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Und der Heilige Geist zeigt uns, wie wir Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus haben können. Er zeigt uns, was in unserem Leben nicht in Ordnung läuft. Er zeigt uns, was der Charakter Gottes ist, wie wir auch in sein Bild umgestaltet werden können. Und damit komme ich jetzt auch zum Schluss. Jetzt bekommen wir auf einmal einen neuen Blick auf den alten Bund. Ja? In Römer 7, Vers 7 steht, durch das mosaische Gesetz wird die Sünde erkannt, ist zusammengefasst. Also das mosaische Gesetz, es ist für uns nicht mehr unrelevant, dass wir es einfach wegschaffen können, sondern durch das mosaische Gesetz sehen wir Sünde in unserem Leben. Wird uns Sünde aufgezeigt, ja? Wird uns vielleicht, wenn du Gott nicht richtig ehrst, wenn du Götzen in deinem Leben hast. Ich habe mal eine interessante Auslegung über Götzen gehört, wo dann der Prediger gesagt hat, ein Götze ist ja nicht nur das, was du an erster Stelle in deinem Leben hast. Das hört man ja oft. Aber ein Götze ist auch das, was dein Denken und dein Handeln beeinflusst. Ja, weil niemand von uns sagt, zum Beispiel bei Autos oder Haus oder so oder was weiß ich, ich habe doch nicht mein Haus an der ersten Stelle oder sowas. Ja? Aber wenn das Haus dein Denken und dein Handeln ständig beeinflusst, dann ist das dein Götze. Und so geht es auch mit anderen Sachen weiter. Und das Gesetz des Mose hilft uns, Sünde in unserem Leben zu sehen. Und wir lesen in Römer 7, Vers 14, das Gesetz ist geistlich. Also im Alten Testament, das ist das Wort Gottes. Und im Alten Bund, da ist auch das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist geistlich. Da sind geistliche Wahrheiten, die uns helfen, den Herrn besser zu verstehen. Und besonders im Hinblick auf unseren Herrn Jesus, weil wenn du irgendwo mal eine Schwierigkeit hast, eine Stelle zu verstehen für dein Leben, dann such den Herrn Jesus in dieser Stelle. Und dann wird es leichter, die Stelle zu verstehen, wenn du weißt, alles ist im Hinblick auf den Herrn Jesus geschrieben, weil das Gesetz geistlicher Natur ist. Die Juden damals, die konnten das nicht verstehen, die hatten ja den Heiligen Geist nicht und irgendwie musste der Herr dann dem Volk Israel dann zeigen, wie ist er, was möchte er von dem Volk. Ja? Und wir haben es da ziemlich viel leichter. Kolosser 2, Vers 16 bis 17 steht, so lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Und das ist das, worum es geht. Ja, Christus hat das Wesen im Alten Bund. Und das ist unsere Aufgabe, das dann zu entdecken. Was ist denn da das Wesen des Christus in dem mosaischen Gesetz? Und das ist das, wo wir unsere Speise rausnehmen, wo wir auch unsere Nahrung und auch unsere Kraft rausnehmen. Nicht im Halten von Sabbat oder indem wir etwas nicht essen dürfen oder nicht essen dürfen, sondern die Botschaft, die der Herr durch diese Dinge an uns hat, die sind wichtig. Dass wir uns nicht verunreinigen, ja? Dass wir uns von Unreinem fernhalten sollen, die uns geistlich schwach machen, die uns auch geistlich kaputt machen. Das ist dann das Wichtige für uns, zum Beispiel in Bezug auf Speisegebote. Und aus diesen jetzt die letzten vier Punkte. Also Gottes Eigenschaften und sein Wesen offenbaren sich durch die Gesetze. Und die helfen uns, Gott besser zu verstehen, den Herrn besser zu verstehen. Die Gesetze haben eine Botschaft an die Nachfolger, also an die auch im Neuen Bund, weil das Gesetz geistlich ist. Das Verständnis der geistlichen Übertragung hilft bei der Umgestaltung in sein Bild. Also wenn wir das lesen, dann hilft uns das, in Jesu Bild umgestaltet zu werden. Dann sehen wir, unser Ziel ist es ja, so zu werden wie unser Herr Jesus. Und wenn wir verstehen, wie der Herr Jesus im Alten Testament ist, dann hilft er uns auch, in sein Bild umgestaltet zu werden. Und schaut mal her, so viel Segen haben wir, wo der Herr Jesus drin versteckt ist, ja? Und wo wir so viel draus nehmen können. Und wenn wir hier nur dieses Stückchen hier nehmen, dann haben wir auch Segen. Aber uns geht viel Segen verloren, wenn wir den anderen Teil hier, das Dreiviertel davon, einfach weglassen. Ja? Und wir suchen die Beziehung und die Abhängigkeit vom Herrn. Das ist unser Ziel. Wir sind nicht von egoistischer Natur, sondern wir wollen den Willen des Herrn Jesus tun. Und wir wollen auch abhängig von ihm leben, weil, auch wenn es irgendwie absurd klingt, ja, nur wenn du in Abhängigkeit von ihm lebst, nur dann bist du glücklich. So hat der Herr uns einfach geschaffen. Irgendwie, nur wenn wir zu ihm kommen, nur wenn wir uns in seine Abhängigkeit begeben, so leben wie er, nur dann finden wir wirkliche Freude. Wenn wir egoistisch leben, werden wir schnell merken, das Leben ist doch nicht so eine Freude, wie wir uns vorgestellt haben. Amen.